Ja, guten Morgen, ich freue mich auch jetzt hier zu sein. Es ist jetzt kein so leichtes Thema, das ich mir ausgesucht habe. Susanne hat ja schon was davon erzählt. Ich glaube tatsächlich, ich habe auch darüber nachgedacht, ich glaube auch, dass es wirklich in der Bibel so blinde Flecken gibt, wo wir uns schwer tun, wo selten drüber gepredigt wird. Bücher, die ich vielleicht schon oft gelesen habe, wo ich sage, ich verstehe es nicht wirklich, ich verstehe es nicht, ich weiß nicht, wie es reinpasst, ich weiß nicht, was soll. Dazu gehört sicherlich im Neuen Testament die Offenbarung und im Alten Testament das Buch Hiob. Und es zu lesen, ja, ich habe es bestimmt schon oft gelesen, auch es bis zum Ende lesen, sicherlich auch gut, aber es hat das Rätsel für mich auch nicht gelöst. Denn nur zu sagen, naja, vorher hat er viel gehabt, dann verliert er alles, dann kriegt er noch mehr, ist jetzt nicht so befriedigend. Ja, ich habe vielleicht vor einem Jahr so einen Hinweis bekommen, worum es in diesem Buch geht. Ja, es hat mit Jesus zu tun. Oh ja, er ist der Schlüssel zu allem. Und vielleicht gelingt es mir, euch da auch einen Anstoß zu geben, in welche Richtung das geht. Weil dann hat dieses Buch eine schöne, eine tiefe Botschaft. Und es zeigt viel von Jesus, von dem, was er durchgemacht hat und wie es ihm ging und gibt einen Einblick in sein Herz. Ja, ich weiß nicht, wie viel von euch das Buch Hiob kennen und schon gelesen haben. Gibt es jemanden, der hat es noch nicht gelesen? Kennt es nicht? Ach gut, sehr gut. Also das Buch Hiob. Ich versuche einen Überblick zu geben und in ein, zwei Punkten ein bisschen weiter reinzuschauen, dass man vielleicht versteht, um was es gehen kann. Das Buch Hiob ist sehr, sehr rätselhaft, ein sehr altes Buch. Es wird von einem Mann berichtet, dessen Leben in zwei Phasen geteilt ist. Es gibt eine Phase des Segens, wo es Hiob gut geht, wo es ihm besser geht als allen anderen, wo er reich ist, wo er glücklich ist, wo er Kinder hat, 7 Söhne, 3 Töchter, unheimlich viel Besitz, Knechte, alles. Und er ist nicht einer von denen, die an ihrem Besitz hängen, sondern im Gegenteil. Er nimmt all diesen Besitz und tut Gutes damit. Er ist das Auge der Blinden, der Arm der Lahmen. Er gibt den Armen und richtet auf. Und er tut Gutes von Herzen. Das prägt die ganze erste Phase von ihm. Und dann kommt so ein Einschnitt, dann kommen 2 Schläge. Und die sind so extrem, sodass man es sogar hier bei uns in der Sprache von Hiobsbotschaften spricht. Also was dem Hiob widerfahren ist, so das Äußerste, das Härteste, was ein Mensch treffen kann. Zum Beispiel in dem ersten Schlag wird ihm all sein Besitz genommen. Nicht nur sein Besitz, auch seine Kinder. Und es ist so, dass irgendein Unglück seinen Besitz oder seine Kinder trifft, er ist ja nicht dabei, aber genau einer überlebt und der kommt und sagt ihm, was passiert ist. Sagt, deine Kinder waren ja im Haus, es ist der Wind gekommen, ist eingestürzt, alle tot. Ich bin der Einzige, der übrig ist. Und kaum hat er zu Ende geredet, kommt der nächste Bote und bringt die nächste Hiobsbotschaft und der nächste und so geht es weiter. Der Hiob hört es und sagt, ich bin nackt zur Erde gekommen. Werde nackt wieder gehen, der Name des Herrn sei gepriesen. Er hat mir das Gute gegeben, er nimmt es wieder, es ist dieselbe Hand. Er ist nicht bitter gegen Gott. Das war dieser erste Schlag. Da kommt ein zweiter noch dazu, da wird ihm die ganze Gesundheit genommen. Und zwar sowas von schlimm, wir wissen nicht genau, was es war, aber wirklich, dass er am Ende nur noch Haut und Knochen ist, in der Asche sitzt und sich schabt, seine Geschwüre schabt. Die eine Phase und die andere Phase. Und dann kommt eigentlich das, was dieses Buch Hiob ausmacht, eine Auseinandersetzung, ein Gespräch. Hiob hat 3 Freunde, die kommen zu ihm und reden mit ihm und die haben einen Standpunkt. Die haben eine Sicht der Welt. Und Hiob antwortet denen. 3 Freunde, jeder spricht 3-mal und Hiob antwortet jedem von denen. Und ja, worum geht's? Was ist denn Ihr Standpunkt? Was sagen diese 3 Freunde? Was sagt der Hiob? Ich möchte gerne, ich glaube, es lässt sich ganz gut zusammenfassen. was die so sagen. Ich möchte heute in Hiob Kapitel 27 ein bisschen lesen. Das ist so die letzte Rede des Hiob. Hiob hat dreimal den Freunden geantwortet. Und als er dann jedem dreimal geantwortet hat, der letzte verzichtet sogar auf die dritte Rede, hat keinen Sinn mehr, hält Hiob noch, fasst er nochmal alles zusammen, seinen Standpunkt. Ja gut, fangen wir damit an. Was sagt der Hiob? Hiob Kapitel 27, Vers 1 bis 6 möchte ich euch vorlesen. Und da heißt es, der Hiob fuhr fort, seinen Spruch zu erheben und sagte: So wahr Gott lebt, der mir mein Recht, 27 genau, 1 bis 6 genau, so wahr Gott lebt, der mir mein Recht entzogen und der Allmächtige, der meine Seele bitter gemacht hat. Ja, solange noch irgendetwas von meinem Atem in mir ist und Gottes Hauch in meiner Nase, wenn meine Lippen Unrecht reden und wenn meine Zunge Trug ausspricht, fern sei es von mir, euch Recht zu geben. Bis ich verscheide, bis ich sterbe, lasse ich meine Rechtschaffenheit nicht von mir weichen. An meiner Gerechtigkeit halte ich fest und werde sie nicht fahren lassen. Mein Herz schmäht nicht einen von meinen Tagen. Das bringt ganz gut das auf den Punkt, was Hiob sagt, in jeder Antwort. Er sagt: Ich bin gerecht vor Gott. Ich bin gerecht vor Gott. Und das ist eigentlich die größte, die wichtigste Aussage, mit der wir uns beschäftigen müssen. Hiob sagt: Ich bin gerecht vor Gott. Und das sagt er und dabei bleibt er. Egal, was seine Freunde sagen, sie können ihn davon nicht abbringen. Seine Freunde, in Anführungszeichen, die sagen gerade was anderes. Die sagen nicht, du bist gerecht, die sagen, du bist ungerecht, du bist ein Sünder. Und die haben offensichtlich auch die besseren Karten, denn das Leben, wie der Hiob da sitzt, zeigt doch, wer Recht hat. Sieht so ein Gerechter aus? Sieht so einer aus, der rein ist vor Gott? Und sie sagen, wir können jetzt ganz vorne anfangen, bei der ersten Rede von dem ersten Freund, heißt Eliphas, Kapitel 4, Vers 7. Bedenke doch, wer ist je als Unschuldiger umgekommen? Wo sind Rechtschaffene vertilgt worden? Den Gott, den Sie kennen und von dem Gott, von dem Sie sprechen, das ist ein Gott, der Gutes belohnt und Böses bestraft. Und daran halten Sie fest. Man kann auch sagen, es ist ein gerechter Gott. Ein gerechter Gott, der uns nach unseren Taten behandelt. Den Guten belohnt er, den Bösen bestraft er. Und ist es falsch? Ist Gott nicht gerecht? Ist es nicht Zeichen von Gerechtigkeit? Schon. Dann gibt es den zweiten, der heißt Bildad. Und der dritte, der heißt Zophar. Alle drei sagen eigentlich das Gleiche. Die unterscheiden sich jetzt nicht in ihrem Standpunkt. Ich mache jetzt einen großen Sprung ins Kapitel 25, die letzte Rede von Bildad. Man sieht auch eins, dass diese drei am Anfang sehr, sehr freundlich und betroffen sind von dem Leid, in der Auseinandersetzung mit Hiob immer, immer härter und verbitterter werden. Am Ende ist Feindschaft zwischen denen. Feindschaft. Was Hiob sagt, ärgert sie dermaßen, stellt ihre ganze Theologie in Frage und sie kämpfen gegen ihn mit allem, was sie haben. Du kannst nicht recht haben, du kannst nicht gerecht sein, du kannst nicht. Du bist ein Sünder. Gib's endlich zu. Kapitel 25, Vers 4, die letzte Rede von Bildad. Der sagt wirklich in seinen eigenen Worten: Wie könnte ein Mensch gerecht sein vor Gott? Wie soll das gehen, Hiob? Wie könnte rein dastehen ein von der Frau geborener? Siehe, selbst der Mond scheint nicht hell. Und die Sterne sind nicht rein in seinen Augen, geschweige denn der Mensch. Die Made, das Menschenkind, der Wurm. Trifft es, glaube ich, ganz gut, wie der Hiob aussieht. Die sind erst mal erschrocken, sie haben ihn gar nicht erkannt. Made und Wurm, das bringt es ganz gut. Du willst gerecht sein? Hiob bleibt dabei. Ich bin gerecht. Gott behandelt mich ungerecht. Es ist nicht Sache von seiner Gerechtigkeit, es ist nicht Sache von Sünde, warum mich dieses Schicksal getroffen hat. Es steht außer Frage, dass Gott dahinter steht für den Hiob. Völlig klar, dass Gott an ihm handelt. Aber es ist nicht eine Sache, dass ich ungerecht war, dass ich gesündigt habe und er mich deswegen straft. Darum geht es nicht, sagt der Hiob. Und die Freunde sagen, doch, genau darum geht es. Und du bist ein ganz besonderer Sünder. Du willst gerecht sein und sagst, Gott ist ungerecht. Boah, Hiob. Hiob sagt, Kapitel 19, Vers 7. Siehe, ich schreie Unrecht. Unrecht. Ich glaube nicht in dem Sinn, tut Gott mir Unrecht. Es geht hier nicht um Gerechtigkeit. Das ist vielleicht, was er ahnt. Das ist, was wir am Ende dann sehen, worum es wirklich geht in dieser Sache. Ich schreie Unrecht und ich werde nicht erhört. Ich rufe um Hilfe und da ist kein Recht. Ihr habt meine Wege verschüttet und ich kann nicht hinüber und auf meine Pfade legt er Finsternis. Meine Ehre hat er mir ausgezogen und weggenommen. Ausgezogen und weggenommen die Krone meines Hauptes. Er hat mich abgebrochen ringsum, sodass ich vergehe und hat meine Hoffnung ausgerissen wie einen Baum. Und er hat seinen Zorn gegen mich entbrennen lassen und achtet mich seinen Feinden gleich. Das frühere Leben, das jetzige Leben. Jetzt hat er mir meine Ehre genommen. Alles genommen, was wertvoll war, was schön war. Es ist sein Zorn gegen mich entbrannt. Es ist der Zorn Gottes, der auf mir liegt. Und er sagt zu seinen Freunden dann weiter in diesem Abschnitt, Vers 21, erbarmt ihr euch wenigstens über mich. Erbarmt euch, ihr meine Freunde, denn die Hand Gottes hat mich getroffen. Warum jagt ihr mir nach wie Gott und könnt von meinem Fleisch nicht satt werden? Oh, dass doch meine Worte aufgeschrieben würden, wurden aufgeschrieben, dass sie in ein Buch kämen, aufgezeichnet würden, mit eisernem Griffel und mit bleiernen Felsen gehauen würden auf ewig. Doch ich weiß, mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub stehen. Und nachdem man meine Haut so zerschunden hat, werde ich doch aus meinem Fleisch Gott schauen. Ja, ich werde ihn für mich sehen und meine Augen werden ihn sehen, aber nicht als Fremden. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Warum sagt Hiob, er ist gerecht und hat er denn Recht damit? Hiob sagt, er ist gerecht und er hat Recht. Nicht in dem Sinne, wie Gott gerecht ist, dass er nie was Böses getan hat, ganz bestimmt nicht. Hiob ist ein Mensch wie jeder. Und deswegen, wenn die Freunde sagen, wie kann ein Mensch, ein Geschaffener, gerecht sein vor Gott, haben sie Recht. Es gibt keinen Menschen, der nie eine Sünde begangen hat. Auch Hiob ist so einer nicht. Und doch sagt Hiob, ich bin gerecht. Warum bin ich gerecht? Weil es einen Erlöser gibt, der für mich bezahlt. Deswegen bin ich gerecht. Hiob ist gerecht gemacht durch einen Gott, der selbst für ihn bezahlt. Das ist Grund seiner Gerechtigkeit. Und diese Gerechtigkeit hat in Hiob dann ein Leben hervorgebracht, wo alle anderen auch gesagt haben, also wenn einer gerecht ist und wenn er gerecht lebt, dann der Hiob. So war sein Leben. Aber der Anfang war, dass Gott ihn gerecht gemacht hat. Und aus diesem neuen Weg gegangen, wo diese Gebote Gottes in seinem Herzen waren. Und deswegen hat er dieses Leben gelebt, das er gelebt hat. Und war Priester für seine Familie. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ganz, ganz wichtig. Wenn Hiob sagt, ich bin gerecht, sagt er etwas, was Gott über ihn selbst bezeugt. Wir müssen das nicht anzweifeln und sagen, doch, er ist gerecht, weil Gott ihn gerecht spricht. Ganz am Anfang ist es Gott, da kommen so wirklich so merkwürdige Szenen vor, die man sonst nie liest. Es kommen Szenen vor, die im Himmel spielen, am Anfang in diesem Buch Hiob. Es wird eine himmlische Sicht mit reingewoben, die der Hiob gar nicht haben kann, die kein Mensch haben kann. Es wird plötzlich berichtet, dass im Himmel eine Versammlung der Diener Gottes sind, der heiligen Engel, und dass unter diesen heiligen Engeln auch der Satan erscheint. Also zu diesem Zeitpunkt noch durfte, heute nicht mehr. Und wie dann Gott selbst diesen Satan sagt, Satan, wo kommst du denn her? Sagt, ich habe die Erde durchwandert. Das Einzige, wo er noch Freude hat, die Erde zu durchwandern. Und dann sagt Gott ihn selbst, hast du denn meinen Knecht Hiob gesehen? Hast du auf ihn Acht gehabt? Und er ist der Einzige, den er nicht gerne sieht auf der Erde. Und Gott bezeugt von ihm, er ist gerecht. Wenn Gott es über ihn sagt, dann brauchen wir es nicht anzweifeln und sagen, naja, wer weiß schon. Er ist gerecht, weil Gott ihn gerecht gesprochen hat. Punkt. Erstes, wichtig, um das zu verstehen. Er ist gerecht in den Augen Gottes. Das, was ihn trifft, ist nicht wegen eigener Schuld. Hiob hat recht. Den Gerechten trifft der Zorn Gottes. Ja, das ist beim Hiob so der Fall. Darum geht's. Das dürfen wir nicht verbiegen, sondern gehen wir an den Inhalt des Buches vorbei. Den Gerechten trifft der Zorn Gottes. Er bekommt das, was er nicht verdient hat durch sein Handeln. Und Gott selbst weist den Satan immer wieder darauf hin. Dann kommt das Erste mit diesem Besitz, verliert all seinen Besitz. Und er kommt wieder und wieder weist ihn Gott darauf hin. Und dann verliert er seine Gesundheit. Gott ist der Handelnde. Gott tut etwas. Hiob sagt am Ende, Kapitel 29, möchte ich noch gern mit euch lesen, Vers 1 bis 5. Und Hiob fuhr fort, seinen Spruch zu erheben und sagte, dass ich wäre wie in den früheren Monaten, wie in den Tagen, da Gott mich behütete, als seine Leuchte über mein Haupt schien, als ich bei seinem Licht durch die Finsternis ging, wie ich war in den Tagen meiner Jugend, als über meinem Zelt Gottes Rat waltete, als der Allmächtige noch mit mir war, meine Söhne mich umgaben. Und dann später in diesem Abschnitt spricht er davon, wie dieses Leben ausgesehen hat und was er den Menschen Gutes getan hat. Vers 12 bis 20, das muss ich jetzt nicht lesen. Hiobs Leben war in zwei Hälften geteilt, in eine im Segen und dann in diese unter einem Gericht, wo ein Gericht Gottes ihn getroffen hat. So. Und was soll jetzt dieses Buch bedeuten? Was soll dieses Buch bedeuten? Ich habe vor kurzem einen Römerbrief gelesen und am Anfang des Römerbriefs schreibt der Paulus, ein Knecht Christi, ein berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Gott hat ihn berufen und andere Apostel, damit sie dieses Evangelium Gottes, die frohe Botschaft von Gott und von seiner Errettung, fehlerfrei weitersagen und aufschreiben. Paulus ist einer davon, das hat er getan. Das Evangelium, das er durch seine Propheten in heiligen Schriften vorher verheißen hat. Und er fängt nicht bei Null an, sondern er hat vorher schon ganz viel gezeigt, durch Propheten, durch das, was wir Altes Testament nennen. Ziemlich dick in der Bibel übrigens. Viel dicker als das Neue. In diesem Alten Testament geht es um was? Das Evangelium Gottes. Das Evangelium Gottes. Über seinen Sohn. Über seinen Sohn. Es wundert uns nicht, wenn wir im Neuen Testament von Jesus lesen. Klar, in den Evangelien seine Geschichte. Es wundert uns nicht, wenn wir in den Briefen von Jesus lesen. Dafür waren die Apostel da. Wir sollten auch, wenn wir die Offenbarung lesen, nichts anderes suchen als Jesus. Und dann, das ist auch der Schlüssel, wie es dann plötzlich von diesem dunklen Buch zu einem hellen Buch wird, wo plötzlich alles seine Bedeutung hat. Und auch bei diesem dunklen, verschlossenen Buch Hiob ist das der Schlüssel. Dieses Buch schreibt über etwas, was von dieser frohen Botschaft, das, was Gott tut, was Gott getan hat, nicht was Menschen tun, sondern was Gott tut, was er getan hat zu unserem Heil. Er schreibt von seinem Sohn Jesus, Und Jesus ist in diesem Buch Hiob. Und wenn ich jetzt mir das Leben Jesu vorstelle, wo finde ich dann eine Situation, ein Muster, das mit diesem Buch Hiob übereintrifft? Wo finde ich das? Wisst ihr, ich weiß nicht, wie viel von euch fotografieren. Ich habe so eine Kamera mit so einem richtig großen Zoom-Objektiv. Und da muss man sich schon entscheiden, was man sehen will, worauf man scharf stellt. Weil das Bild kann ein ganz anderes werden. Wenn ich irgendwas, was weit vorne bin, anfokussiere, dann ist der Hintergrund zwar da, aber der ist, man sieht nicht mehr, was da hinten ist. Es wird ein Hintergrund, es werden Farben, es wird verwaschen, es sieht schön aus, aber ich sehe eine Sache scharf. Und alles andere ordnet sich dem unter. Ich kann jetzt dasselbe Motiv auf mehrere Sachen scharf stellen und werde immer ein anderes Bild bekommen. Wir können auf Geschöpfe scharf stellen. Und ich glaube, wir haben den Hang dazu. Wir können auf Menschen scharf stellen, auf andere Menschen, was die sagen, was sie getan haben. Wir können auf uns selbst scharf stellen. Wir können auf den Hiob als Menschen scharf stellen. Uns in die Rolle des Hiobs versetzen. Und es wird ein einziges, dieses Buch ist ein einziges Chaos. Ohne viele Fragen, keine Antworten. Keine Antworten. Wir haben Angst davor, dass es uns genauso gehen könnte. Wir verstehen nicht, was soll das? Was tut Gott? Ist er irre geworden? Was sind das für Spielchen, die er treibt? Wenn wir aber auf Jesus fokussieren, auf ihn, werden andere Sachen plötzlich unscharf und treten in den Hintergrund. Aber plötzlich hat es eine ganz andere Botschaft, eine ermutigende Botschaft. Wisst ihr, diese Welt muss sich um eine Achse drehen. Was ist diese Achse? Sind es wir? Sind es die Geschöpfe? Oder ist es der Schöpfer? Das klingt so einfach, so banal, aber das ist so grundsätzlich. So grundsätzlich. Das hat mir so enorm geholfen. Wenn ich die Bibel lese, nicht dran zu denken, was habe ich davon? Sondern zu denken, was hat Gott davon? Diese Bibel ist Gottes Wort. Es geht um ihn, um seine Herrlichkeit. Es geht um ihn, nicht um uns. Nicht um uns. Wie oft geht es um mich? Wie oft geht es um uns? In unserem Gottesdienst, in unseren Liedern, in allem, was wir tun. In unserem Verständnis. Es geht um Gott, was er tut. Ja, um den allmächtigen Schöpfer. Und er tut etwas, er schafft eine Welt und die preist ihn. Die wird ihn ewig ihn preisen, weil er der Schöpfer ist. Der allmächtige Schöpfer, wo seine Allmacht, seine Weisheit erkennbar wird. Und dann tut Gott noch ein zweites. Und das ist dieses Wort Gnade, das wir so oft verwenden in unseren Liedern. Was bedeutet Gnade? Was bedeutet der Gnade eigentlich? Gott tut etwas, was kein Mensch erraten würde, was kein Mensch erwarten würde. Gott tut das Unmögliche. Es hat mit dem Ratschluss Gottes zu tun. Der, der vor Grundlegung der Welt war, zwischen dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wo sie nicht nur beschlossen haben, diese Erde zu schaffen, dass Gott als der Schöpfer sichtbar wird und verehrt wird als der Schöpfer, sondern dass auch Gott zum Erlöser wird. Dieser Name Yahweh, der das beinhaltet. Dass dieser allmächtige Schöpfer sich herabneigt, Mensch wird, ein Leben lebt, ein Schicksal erleidet, nicht weil es mit ihm passiert, sondern weil er es willentlich annimmt, um etwas zu tun, was nur er tun kann. Und wenn ihr jetzt dieses Leben Jesu vor Augen habt, er, der in der Herrlichkeit war, alle Zeit den Vater gesehen hat, in dieser Heiligkeit, in dieser Herrlichkeit, wisst ihr, was diese Herrlichkeit ist? Wenn die Jünger nur einen kleinen Ausschnitt von dieser Herrlichkeit gesehen haben, waren sie gebannt wie die Fliegen ums Licht oder so. Die sind da nicht mehr weggegangen. Er war alle Zeit in der Herrlichkeit, hat den Vater gesehen und hat es zurückgelassen und wurde Mensch. Was wir in Weihnachten feiern, was mich jedes Jahr so sehr bewegt. Was für ein Opfer war es für Gott, auf die Erde zu kommen und die Herrlichkeit hinter sich zu lassen. Und er wurde Mensch. Und sein Leben ist auch in zwei Hälften geteilt. Ist euch das schon aufgefallen? Und es gibt die früheren Tage, wo Gott seinen Weg geebnet hat, wo Gott ihn beschützt hat. Schon seine erste Predigt in seinem Heimatdorf in der Synagoge, kurze Predigt, Ende vom Lied, sie wollten ihn von den Klippen stürzen, ihn töten. Aber sie konnten nicht, er ist einfach mitten durch sie hindurchgegangen, weil Gott sein Schutz war. Und es hat sich eigentlich über diese 3 Jahre Dienst wie eine Überschrift. Sie konnten ihm nichts tun, denn Gott war sein Schutz. Er war in einem Sturm, er hat geschlafen. Gott war sein Schutz. Und dann wendet sich sein Schicksal. Dann wendet sich sein Schicksal. Und es ist nicht wie ein Unheil über ihn gebrochen, sondern er selbst hat ein Ja dazu gefunden. Das war diese schwerste Stunde überhaupt im Garten Gethsemane. Wo er den Vater fragt, Vater, ist es wirklich notwendig, dass ich die Sünde der Welt auf mich nehme? Und dass ich diesen Tod erleide, der darauf steht? Gibt es keinen anderen Weg? Und der Vater sagt, es gibt keinen anderen Weg. Und dann hat er gekämpft und 3-mal gebetet und Engel musste ihm Kraft geben, dass er diese Entscheidung trifft und sagt, wenn du das willst, will ich das auch. Will ich das auch. Und dann hat der Gerechte eine Strafe erlitten. Was für eine Strafe? Er hat den Zorn Gottes getragen. Er hat den Zorn Gottes getragen. Und Gott wurde zu seinem Feind sozusagen. Nicht, dass ihn der Vater gehasst hat oder dass er aufgehört hat, der Sohn zu werden. Aber Gott hat ihn behandelt wie den Sünder, den er verurteilen muss. Gott hat seine ganze Gerechtigkeit ihn treffen lassen. Er ist diesem gerechten Gott begegnet. Dem gerechten Gott, den wir Menschen fürchten, von dem wir so wenig wissen. Wir denken, oh, wird schon, für viel schlechter bin ich auch nicht wie die anderen. Haben keine Ahnung von der Heiligkeit Gottes. Die Engel kennen Gott nur als den Heiligen und Gerechten. Und die Engel haben es erlebt, dass eine Sünde genug ist, wie beim Satan. Als er ein bisschen Anbetung für sich wollte, nicht für den Schöpfer, wo er sein wollte wie Gott, hat Gottes Urteil über ihn gesprochen. Es ist schon gefällt über ihn und über seine gefallenen Engel. Es ist schon gefällt. Es wird keine großen Nürnberger Prozesse geben, wo dann der Satan auf der Anklagebank steht, wo er sich äußern darf und Gott ihm an. Das hat schon gegeben, ist vorbei. Alles, was am Ende sein wird, das Urteil wird vollstreckt, er wird in den Feuersee gesprochen. Gott wird ihm kein Wort mehr antworten. Er wird nicht Gelegenheit haben, noch ein Wort zu sagen, wenn seine Zeit abgelaufen ist. Das ist der gerechte und heilige Gott. Und im 1. Petrusbrief heißt es, die heiligen Engel begehren das zu sehen, was Gott an uns tut. Sie können es nicht fassen, dass er nicht wie bei den gefallenen Dämonen einfach das Buch zumacht, wenn der Mensch sündigt. Aus, dann mache ich mir halt 9 Menschen. Das wäre doch so leicht für ihn. Dass er das Unmögliche macht, dass er sagt, ich werde diesen gefallenen Menschen, der dieselbe Sünde begangen hat wie der Satan selbst, ich werde einige von denen erlösen. Auf einen Weg, auf den kein anderer kommt. Eigentlich einen Weg, den es gar nicht gibt. Wie soll das gehen? Ich werde ihn erlösen und werde doch der Gerechte bleiben. Denn ich werde etwas Neues von mir offenbaren, das keiner kennt. Ich bin gnädig und barmherzig. Ja, ich bin gerecht und heilig, aber ich bin auch gnädig und barmherzig. Und das wird deutlich an meinem Wirken an mir. Das möchte ich, dass es sichtbar wird. Und das wird mich, den Vater, den allmächtigen Schöpfer, verherrlichen. Genauso wie die Schöpfung oder noch mehr, weil er daran so große Freude hat. Und dazu war es notwendig, dass er dem Gerechten schuldig spricht, dass den Gerechten das Urteil trifft und die Ungerechten frei ausgehen. Habt ihr euch schon mal überlegt? Das hat doch nichts mit Gerechtigkeit zu tun, diese Szene von Jesus am Kreuz. Als er stirbt, der einzige Mensch, für den der Tod nicht das Ergebnis seines Lebens ist, der wirklich sündlos ist. Gott hat es von ihm bezeugt. Menschen haben es bezeugt. Die Auferstehung hat es bezeugt. Nie eine Sünde getan, nie einen bösen Gedanken gehabt. auch nicht im Verborgenen, nicht mal in den Stunden am Kreuz. Der Sündlose nimmt die Sünde auf sich und das Gericht Gottes, der Zorn Gottes trifft ihn. Ist es gerecht? Das hat mit Gerechtigkeit nichts zu tun. Gnade hat mit Gerechtigkeit nichts zu tun. Wir müssen den gerechten Gott fürchten. Die Menschen denken in ihrer Verblendung, oh, wenn doch nur Gerechtigkeit würde auf Erden. Was wäre, wenn Gerechtigkeit würde? Es wäre mein Untergang. Es wäre dein Untergang. Wenn Gott in seiner Heiligkeit vor mir erscheint. Und wenn ich mit meinen Taten, mit meinem Leben, mit meinen Gedanken vor ihm erscheinen würde, mit dem Blick, der durchgeht, durch und durch, wie durch ein offenes Buch. Der Einzige, der gerecht ist, ist Jesus. Und ihn hat dieses Gericht getroffen. Und er hat es auf sich genommen und hat bezahlt mit seinem Leben. Denn der Sünde soll, ist der Tod. Und wie hat er das machen müssen? Ans Kreuz gehangen. Und die Juden sagen, verflucht ist, wer an diesem Holz hängt. Verflucht. Wisst ihr, im 1. Korintherbrief 1, Vers 22, ich lese es mal, das ist so wichtig. 1. Korinther 1, Vers 22 und 23 schreibt der Paulus, weil denn die Juden Zeichen fordern und die Griechen Weisheit suchen, so predigen wir Christus als den Gekreuzigten, den Juden ein Anstoß und den Nationen eine Torheit. Die Juden fordern Zeichen, haben sie von Jesus immer gesagt, tun Zeichen, dann wollen wir an dich glauben. Steig vom Kreuz, bist du das, dann wollen wir an dich glauben. Und die Griechen und die Nationen fordern nach Weisheit, nach Philosophie. Und es wird ihnen nicht gegeben. Was Gott gegeben hat, diesen Weg der Gnade, ist ein Weg, an den sich die Menschen stoßen und stören, den sie nicht verstehen können. Da ist Jesus und er hängt am Kreuz. Und die Juden sagen, verflucht, wer am Holz hängt. Er ist doch ein verfluchter Gottes. Wie kann er gerecht sein? Und sie stoßen sich an ihn. Und so ist es heute noch. Die Juden, die nicht an Jesus als den Messias glauben, die stoßen sich, die ärgern sich an ihn. Sein Ärgernis, sein Zorn. Und die Nationen fragen nach Weisheit. Und das, was wir haben, ist keine Weisheit. Leider nicht. Wir hätten so gern. Wir hätten so gern so eine Apologetik, wo wir auch alle, auch die Klügsten überzeugen können, weil unsere Weisheit noch größer ist als eure. Und wenn ihr nur klug genug seid, kommt ihr alle zu dem Schluss, dass das Christentum die wahre Religion ist. So ist es nicht. Es ist eine Torheit und es bleibt eine Torheit. Warum sollte der Gerechte den Zorn ertragen und die Ungerechten frei ausgehen? Sie können es nicht verstehen. Sie ärgern sich daran. Sie werden immer bestreiten, bis zum Letzten, dass Jesus sündlos ist. Sie werden darauf bestehen, er muss Sünder sein. Sonst fällt unsere Religion zusammen. Sonst fällt alles zusammen, was wir glauben. Gott belohnt die Guten und bestraft die Bösen. Und offensichtlich ist er ein Böser. Offensichtlich ist er nicht sündlos. Verflucht ist er. Ja, er hat meinen Fluch auf sich genommen. Die Menschen können das nicht verstehen, wenn Gott ihnen nicht die Augen öffnet. Sie können es nicht verstehen. Deswegen haben auch die drei Freunde des Hiob nicht verstanden, was da passiert. Dass Gott durch einen Menschen, durch Hiob, etwas ankündigt, was sich in Jesus erfüllen wird. Nämlich genau dieses Zentrum der Erlösung. Jesus am Kreuz. Wo Gott den Gerechten ungerecht behandelt. Wo er ihn das ganze Gericht tragen lässt. Wo nichts Gutes mehr in seinem Leben bleibt. Jede Kraft, jede Hoffnung, alles genommen wird. Darum geht es tatsächlich. schauen wir uns doch noch das an, was wir vielleicht gut kennen. Lukas Kapitel 23. Diese Situation mit Jesus am Kreuz, Vers 33. Und als sie an den Ort kamen, der Schädelstelle genannt wird, da kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter, einen zur rechten, den anderen zur linken. Da war er mit den Übeltätern, als einer von ihnen. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Was sollte der Hiob tun? Er sollte für seine Freunde beten. Am Ende, und es ist auch so wichtig, das Buch Hiob zu verstehen, und so viele Ausleger gehen darüber einfach hinweg. Und sie suchen Gutes in dem, was die drei Freunde sagen, und dann suchen sie sogar Gutes in dem, was der Elihu sagt. Und übergehen über das, was Jesus sagt. Er sagt, er ist gerecht, bitte. Ihr könnt euch dran stoßen, aber lasst mein Wort stehen. Und Jesus sagt am Ende zu den drei Freunden: Ihr habt nicht Wahres über mich geredet, so wie mein Knecht Hiob. Wenn ich schon aus dem Buch Hiob predigen möchte, dann kann ich das tun aus dem, was Hiob sagt. Oder aus dem, was Gott antwortet. Aber ich sollte nicht unbedingt aus dem predigen, was die Freunde sagen, was der Elihu sagt. Auch wenn es so fromm klingt. Auch wenn es so vertraut klingt. Weil es auch so tief in uns steckt, diese Gesetzlichkeit. Gott belohnt die Guten und bestraft die Bösen. Ihr habt nicht Wahres über mich geredet, aber mein Knecht Hiob hat Wahres über mich geredet. Ich kann das Buch Hiob lesen und kann aus dem, was Hiob sagt, erkennen, was Dinge, die auf Jesus zutreffen. Als er, der Gerechte, die Sünde trägt, was ihn getroffen hat, was ihn bewegt hat. Und er hat recht, wenn er sagt, es geht hier nicht um Gerechtigkeit. Es geht nicht um Gerechtigkeit. Nein, es geht um Gnade, aber das hat Hiob nicht unbedingt gewusst. Und das kommt dann am Ende, wo Gott ihm dann die Augen öffnet. Wo Gott sich ihm vorstellt als der allmächtige Schöpfer. Weil er selbst der allmächtige Schöpfer herabsteigen wird. Und genau das auf sich nehmen wird, was Hiob jetzt getroffen hat. Und weil er, indem er das tut, auch das, was dann da in der Antwort Gottes steckt, passieren wird, dass er diesen allmächtigen, bösen Drachen, allmächtig ist er nicht, aber mächtig, bösen Drachen, diesen Leviathan, am Ring durch die Arena treiben wird, führen wird. Der Teufel, der wütet hier bei der Kreuzigung. Alle höhnen ihn. Die Menschen dürfen mit ihm tun, was sie wollen. Bisher war Gott sein Schutz. Sie konnten ihm nichts anhaben, nicht ein Haar krümmen. Und jetzt wird er ihre Hände übergeben. Und sie dürfen mit ihm tun, was sie wollen. Und die ganze Bosheit, der ganze Hass wird sichtbar. Wer steckt dahinter? Natürlich der Teufel. Und natürlich denkt er, er triumphiert. Natürlich wird seine Macht sichtbar. Aber er sieht nicht, dass Gott so viel größer ist. Das ist sein Wille, sein Ratschluss, der einzige Weg, um Sünder zu erlösen. Und dass der Teufel nur das tut, was ihm Gott dienen muss. Dass er wie ein Ochse durch die am Nasenring geführt wird. Das sind gewaltige Dinge. Darum geht es in diesem Buch. Und er sagt dann auch, Gott sagt dann auch zum Hiob am Ende, wer ist es, der den Ratschluss verdunkelt? Mit Worten ohne Verstand. Nicht, dass Hiob im Blick auf die Gerechtigkeit Gottes falsch gesprochen hat. Das sagte er selbst, er hat Wahres gesprochen. Aber etwas, was jetzt hier gezeigt wird, diesen Ratschluss, dass Gott der Schöpfer zu unserem Erlöser wird, das wird hier angekündigt, geoffenbart. Davon kannst du nichts wissen. Davon kannst du nichts wissen. Von dieser Gnade, von der wir gesungen haben. Die Menschen stoßen sich an der Gnade. Die verstehen es nicht. Wir können es nicht verstehen, wenn Gott es uns nicht schenkt. Es bedeutet, dass es aussieht, als wäre Gott ungerecht, als wäre Jesus der Sünder, als wäre er der Verfluchte. Nein, ist er nicht. Das ist die Gnade Gottes. Jesus hat es willentlich auf sich genommen. Er hat gesagt, ja, das mache ich. Das tue ich. Ich nehme dieses Gericht auf mich. Und ich werde diesen Tod sterben, den ich verdient habe. Ich werde ihn sterben. Aber ich werde nicht im Tod bleiben, denn Gott wird an mir als allererstes seine Gnade erweisen. Er wird sich hinabneigen und wird mich aus dem Tod, Jesus aus dem Tod herausholen. Und der Tod kann mich nicht halten, weil er das Sündlose ist. Weil er das Sündlose ist. Und dann wird er, dieser Erste, dieser Erstling, er wird Nachkommen haben, Kinder haben. Von ihm, von seinem Geist gezeugt. Die sind wie er. Die sie frei sind, gerecht wie er. Das ist diese Gnade. Jesus hängt am Kreuz. Die Menschen verhöhnen ihn. Die Soldaten, die Obersten, die Juden. 3 Stunden bei Licht. Sie verhöhnen ihn. Wenn du Gottes Sohn bist, steig herab. Anderen hat er geholfen, sich selbst kann er nicht helfen. Und unzählige. Es war so ein Weg nach Jerusalem. Sind alle vorbei, die zu diesem Fest wollten. Unmengen sind da vorbei, haben es gesehen und haben ihn verspottet. Und was passiert? Da ist er der Sündlose und hängt am Kreuz. Und die Menschen stehen da und verspotten ihn, verhöhnen ihn. Und was tut Gott? Und dann kommt Gott und legt das Gericht auf ihn, auf seinen Sohn, nicht auf sie, auf die Menschen. Nicht auf die, die es verdienen. Die gehen diesen Tag gesund und frei nach Hause. Und er, der Sohn, der heilige Gerechte, er stirbt dort. Nicht nur, dass er stirbt, sondern dass er in der Zorn Gottes, dass er in diese Finsternis trifft. Es waren diese 3 Stunden bei Licht, wo ihn Menschen verspotten, und dann diese 3 Stunden der Finsternis, von der wir gar nichts wissen. Wo Jesus am Ende rufen wird, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hast du mich verlassen? Verstehen wir das? Das ist die Gnade. Das ist, was die Gnade kostet, was die Gnade ausmacht. Gott hat den Gerechten zur Sünde gemacht. Gott lässt sein Urteil nicht die treffen, die es verdienen, die ihn verspotten. Mich, dich, sondern ihn, den einzig Gerechten. Das hat mit Gerechtigkeit nichts zu tun. Menschen können sich daran ärgern. Menschen können das Gott vorwerfen. Ist die Gnade, dass es tut für einige, die der Vater auserwählt hat, die der Sohn erlösen wird. Seine Kinder, sein Erbe. Das wird in diesem Buch Hiob angekündigt, an dem, wie es dem Hiob geht. Der Gerechte leidet, der Gerechte erfährt Gericht Gottes. Das ist eine Ankündigung auf Jesus. Auf die Situation im Kreuz. Und doch, was hat es denn mit uns und mit unserem Leid zu tun, wenn wir das Buch Hiob lesen? Bei Jesus war es anders als bei uns. Jesus hat dieses größte Leid erlebt. Und war in Finsternis und getrennt von Gott. Er sagt, ich rufe, es wird mir keine Antwort. Weil all die Sünde der Welt auf ihm lag. Auch heute gibt es Menschen, die für Jesus leiden. Es gibt viele, mehr als je zuvor, viele Märtyrer. Die sind anders als Jesus nicht von ihm getrennt. Die rufen nicht und er antwortet nicht. Die haben vielleicht das Gefühl, aber es ist nicht so. Weil nicht dieses Gericht Gottes auf ihnen liegt. Sondern es hat Jesus bezahlt. Und die sind freigesprochen, kommen nicht ins Gericht. Aber warum leiden die auch? Warum leiden die auch? Denkt an diese Szene, Jesus am Kreuz. Den Gerechten trifft etwas zum Wohle der Ungerechten. Der Gerechte leidet, ja, aber die Ungerechten gehen frei aus. Ihnen zugute. Jesus betet für sie. Vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. So wie Hiob übrigens auch für seine 3 Freunde beten muss. Nicht für Elihu, das ist noch was anderes. in Apostelgeschichte Kapitel 7. Ab Vers 58. Ab Vers 58. Da finde ich auch so ein Beispiel aus der Bibel, das mir hilft, das zu verstehen. Was Leid angeht, das jetzt uns betrifft. Als die, die freigesprochen sind von diesem Zorn, nachdem Jesus das schon bezahlt hat. Die, die sich nicht daran stören, die nicht sagen, Gott ist ungerecht und Jesus war nicht sündlos. Die sich dieses nicht als Ärgernis oder als Torheit verstehen, sondern die es verstehen dürfen, weil Gott es uns geschenkt hat, weil Gott uns die Augen geöffnet hat. Nicht, weil wir besser oder schlauer sind, sondern weil Gott uns es einfach geschenkt hat. Die sich darüber freuen dürfen. Und dann lesen wir hier, dass diese Gemeinde, diese erste Gemeinde, diese Urgemeinde, die mit einer so großen Freude in Jerusalem gelebt hat, die sich so verbreitet hat, mit so einer Kraft und Fruchtbarkeit erlebt hat, so gewaltige Tage, die man fast nicht fassen kann, wenn man diese wenigen Kapitel in der Apostelgeschichte liest. Was die wohl erlebt haben müssen, am Wirken und Gegenwart Gottes, an Freude und Gemeinschaft. Jeden Tag haben sie sich versammelt in Häusern, haben das Abendmahl gefeiert mit Freuden und waren in der Lehre der Apostel und im Gebet vereint. Das wird von ihnen gesagt. Und was passiert dann? Einer von den Tischdienern, der Stephanus, der mit den Griechen, der selbst einen griechischen Namen hat und mit den Griechen viel zu tun hat, sie ärgern sich an ihm, zerren ihn vor Gericht. Der Geist Gottes spricht durch ihn, das heißt, sie knirschen mit den Zähnen, ihr Herzen werden durchbohrt, sie hassen ihn so sehr, dass sie ihn töten müssen. Und sie steinigen ihn. Und dann heißt es an jenem, ich lese mal ab Vers 58, und als sie ihn, Stephanus, aus der Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes mit Namen Saulus. Der hier heißt, sie legten die Kleider zu seinen Füßen, er war der das organisiert hat. Er ist das, der das leitet. Und sie steinigten Stephanus, der betete und sprach, Jesus, nimm meinen Geist auf. Und niederknien rief er mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und als er dies gesagt hatte, entschlief er. Auch ihn trifft Hass und Zorn. Auch er betet für sie, auch er stirbt. Aber er stirbt nicht wie Gott und sagt, mein Gott, du hast mich verlassen. Im Gegenteil, er sagt, ich sehe den Himmel offen. Und ich sehe den Sohn Gottes zu Rechten Gottes stehen. Eigentlich sitzt er ja da, weil sein Werk vollendet ist, aber er ist aufgestanden, um ihn zu begrüßen, den Stephanus. Und an jenem Tag entstand eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem. Und alle wurden in die Landschaft von Judäa und Samaria zerstreut, ausgenommen die Apostel. Und gottesfürchtige Männer aber bestatteten den Stephanus und stellten eine große Klage über ihn an. Saulus aber verwüstete die Gemeinde, indem er der Reihe nach in die Häuser ging und er schleppte sowohl Männer als auch Frauen fort und überlieferte sie ins Gefängnis. Die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort. Verstehen wir, was da passiert? Da ist ein Gerechter, den Gott gerecht gesprochen hat, der Stephanus. Und ihn trifft dieser Tod, den diese Menge verdient hätte. Und er betet für sie. Das ist dieses Wesen der Gnade. Dass Gott nicht die schlägt, die es verdient, sondern den einen, der es nicht verdient. Denen zugute, denen zuliebe. Damit einige von denen in der Zukunft ihren Weg ändern. Und so ist Jesus gestorben für die Ungerechten, als wir noch Feinde waren, als wir noch seine Feinde waren. Weil er die kennt, die er noch berufen will und die er rettet. Er hat es auf sich genommen. Und so hat Gott tatsächlich ein Gericht, etwas Schweres über die Gemeinde gebracht, nicht über die Juden, die es verdient hätten. Die Jesus gehasst haben, die geschrien am Kreuz, die jetzt die Gemeinde hassen mit demselben Zorn. Nicht die zerschlägt er. Sondern er lässt zu, dass sie verfolgt werden. Und was passiert? Und sie zerstreuten, gingen und verkündigten das Wort. Vielen Menschen zum Heil. Der Gerechte lässt sich ungerecht behandeln, damit die Sünder frei ausgehen. Ja, das finden wir im Buch Hiob, das finden wir bei Jesus. Gott sei Dank, das ist der Weg der Gnade. Und die, die diesen Weg erkennen und die erlöst werden von dem Gott, der sich herabneigt, der riskiert, dass man ihm vorwirft, du bist ungerecht. Ich verstehe das nicht, ich hasse das, was du tust. Es widerspricht jedem Verstand, jeder Logik. Und es wird es auch weiterhin tun. Aber er tut es für die, weil es sich an denen als dieser Erlöser zeigt. Und weil die Erlösten ihn in Ewigkeit dafür anbeten werden, dass er einen Weg gefunden hat, wo es keinen Weg gab. Es ihn alles gekostet hat. Kein Engel, kein Teufel konnte es vorausahnen. Unmöglich. Das ist der Ratschluss Gottes, den er geoffenbart hat, wo er uns Einblick schenkt. Und es ist sein Weg auch heute noch. Und heute gibt es so viele Märtyrer und heute passiert viel in anderen Teilen der Welt. Es hat immer mit Leid zu tun, das die Unschuldigen trifft, die Gerechten, die Gerechtgemachten, die Christen. Und scheinbar ist es immer noch so, dass Gott sie schlägt, ihnen zugute. Und darum heißt es ja, das Blut der Märtyrer ist der Samen der Kirche. Ich möchte noch kurz mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir, dass es wirklich von dir ist und von dir sagt. Und Herr Jesus, oft habe ich auf mich und auf Menschen und auf meine Gedanken, meine Gefühle und meine Wege und einfach fokussiert und verstehe so vieles nicht an dem, was du tust und was in der Bibel so steht. Jesus, wenn du schenkst, dass ich auf dich scharf stellen kann, auf dieses eine Leben, das so ganz anders ist, das eine Leben, das keiner vorausgeahnt hätte, das wir auch nicht mit unserer Weisheit verstehen können, aber dass dein Wort uns bezeugt, dass der gerechte, heilige Gott Mensch wird, dass er ein sündloses Leben lebt, dass er die Strafe, die ich verdient hätte, auf sich nimmt. Dass er, ja wirklich, dass der gerechte Gott ihn, den Gerechten, ungerecht behandelt. Ungerecht. Um an dir zu diesem gnädigen Gott zu werden. An diesen Rettungsort. Den einzigen Ort. Den einzigen Ort der Hoffnung. Jesus, schenkt dir, dass viele Menschen diesen Ort der Hoffnung finden, dort auf Golgatha. Dass sie ihre eigene Gerechtigkeit ablegen. Dass sie nicht länger glauben, sie können vor dir bestehen. Herr Jesus, dieses Urteil über mich, das sehe ich schon da an diesem Kreuz. Es reicht nicht, es reicht niemals. Denn dieser heilige Gott sieht jede Sünde. Ich danke dir, dass du dafür bezahlt hast, Herr Jesus. Und dass du auferstanden bist. Und dass du, Jesus, so wie in Hiob auch, Menschen gerecht sprichst, damit sie ein Leben führen, das ein neuer Weg ist, wie es auch die Menschen damals an den Christen erkannt haben. Das ist ein neuer Weg, den sie gehen. Sie haben nicht immer dieses Gesetz Gottes auf steinernen Tafeln, nach dem sie sich halten und das sie versklavt, sondern sie haben das Gesetz Gottes in ihrem Herzen. Sie tun es plötzlich, sie haben Freude daran. Sie wollen es tun und können es tun. Ich danke dir dafür. Und ich danke dir, dass du diese Menschen dann, die du befreit hast, die wieder dich sehen dürfen, für die die Welt wieder geordnet war, wo wieder der Schöpfer im Mittelpunkt ist, nicht das Geschöpf, die Welt verstanden haben, auch wenn sie nicht aufgehört hat, schwer zu sein, auch wenn es nicht aufgehört hat, Leid zu bringen, sondern im Gegenteil sogar noch für sie mehr Leid bedeutet hat. Daran doch was Positives gefunden haben. Froh waren, dass sie Leid erduldet haben, um deines Namens willen, weil sie wissen, es kommt genau denen zugute, von denen ich auch einer war. Von den Spöttern, die es nicht besser wissen, die sich stören an dir, die es nicht verstehen können. Damit du noch viele, viele erreichst, Herr Jesus, und rettest. Amen.
Thank you.